Deutschlandfunk, der Tag.
Einen hitzigen Schlagabtausch haben sich Kamala Harris und Donald Trump in der ersten Fernsehdebatte im US-Wahlkampf geliefert. Trump hat darin ein düsteres Bild von der Zukunft skizziert, hat ein Land im Niedergang beschrieben, ein Land am Abgrund.
The people of our country are absolutely dying with what they've done. They have and she has destroyed our country. If she ever got elected, it will be the end of our country.
Kamala Harris dagegen, die Vizepräsidentin, hat erkennbar auf Optimismus gesetzt, auf Führungsstärke und Zuversicht und auf die Zukunft statt auf einen Weg zurück in die Vergangenheit.
The people of our country actually need a leader. But what we have in the former president is someone who would prefer to run on a problem instead of fixing a problem. Let's turn the page on this. Let's chart a course for the future and not go backwards to the past.
Knapp 4 Wochen sind es noch bis zum Wahltag und mit der Vizepräsidentin auf dem Wahlzettel ist das Rennen so eng, wie es enger kaum sein könnte. Für beide steht also viel auf dem Spiel. Wo konnte Kamala Harris Donald Trump aus der Reserve locken? Wo konnte Trump möglicherweise gegen Harris punkten? Das schauen wir uns gleich ausführlich an mit unserer USA-Korrespondentin. Hoch her ging es heute auch im Bundestag in Berlin zwischen Regierung und Opposition in der sogenannten Generaldebatte. Das zweite Thema heute in der Tag für diesen 11. September 2024. Ich bin Jasper Barenberg. Ein Fernsehstudio ohne Publikum, ein Moderator, eine Moderatorin, 2 Pulte mit Mikrofonen, eine Flasche Wasser, Papier und Bleistift. Das war das Setting für die Live-Debatte in Philadelphia. In der Leitung in Washington ist jetzt unsere Korrespondentin Doris Simon. Hallo Doris.
Hallo.
Bevor wir jetzt in alle Einzelheiten gehen, gib uns doch erstmal ein Gefühl dafür, mit welchem Eindruck du aus diesen 90 Minuten rausgegangen bist. Welchen Charakter hatte diese ganze Veranstaltung, als sie dann irgendwann mal zu Ende war?
Es war eine asymmetrische Veranstaltung. Und ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um das alles zu verdauen, was da passiert ist. Es ging ja los am Anfang mit einem Händeschütteln, was überraschend war, glaube ich, für alle. Das letzte Mal war das Hillary Clinton und Donald Trump. Und es war Kamala Harris, die von ihrem Rednerpult rüberging, fast bis hinter das Rednerpult von Donald Trump, und ihre Hand ausstreckte und dann auch noch sagte, Kamala Harris.
Mein Name. Ich stelle mich vor.
Ich stelle mich vor. Und Donald Trump, ja, mein Gott, er konnte das nicht verweigern, aber man sah ihm an, so richtig wohl war ihm nicht dabei. Das war der Einstieg. Aber es wurde schon ganz bald insofern ein asymmetrischer, ja, Meinungsaustausch kann man gar nicht sagen, aber eine asymmetrische Debatte, weil sehr bald klar wurde, sie hat 2 Ziele. Sie will sich präsentieren, denn alle Umfragen zeigen, viele US-Bürger sagen, ich weiß zu wenig über diese Frau. Und das ist ein Problem, wenn man versucht, Wähler für sich zu gewinnen. Die wollen halt dann doch am Ende wissen, wo steht die Frau, bei welchen Positionen und wie kommt sie rüber? Ist sie stark genug als Präsidentin? Das ist eine Frage, die oft gestellt wird, die auch Donald Trump oft gestellt hat. Das war ihr eines Ziel. Und das andere Ziel war eben, Donald Trump an diesem Abend dem Publikum an den Bildschirm so zu präsentieren, wie sie ihn vielleicht nicht gern sehen wollen, wie sie vielleicht vergessen haben, wie er war. Jedenfalls nicht seine Schokoladenseite. Er kam ja bei dem Duell mit Joe Biden im Juni ganz anders rüber, weil Joe Biden so extrem schwach war und Donald Trump wirkte da stark.
Mit anderen Worten, was wir erlebt haben, nach deinem Eindruck, ist einen Donald Trump, also andersrum gesagt, eine Kamala Harris in der Offensive, die das Tempo bestimmt, und ein Donald Trump, der eher in die Defensive gerät.
Ja, der immer wieder sich in die Defensive drängen ließ. Hm. Denn er hat ja wahnsinnig viel Dinge auf dem Tisch liegen lassen. Es ist ja nicht so, dass Kamala Harris die rundum superstarke Kandidatin ist. Die hat ganz klare Schwächen. Sie ist Vizepräsidentin unter einem sehr unbeliebten Präsidenten. Die Amerikaner haben die Nase voll von hohen Lebenshaltungskosten, von teuren Wohnungen und Häusern. Die wollen Veränderung. Sie war Vizepräsidentin in den letzten 3,5 Jahren. Und auch wenn das möglicherweise und wahrscheinlich sehr ungerecht ist, das alles Joe Biden anzukreiden, es tun viele Amerikaner. Das hätte Donald Trump zum Beispiel ausnutzen können. Er hat es auch an einer Stelle, die so auf der Hand liegt, nicht getan. Thema Afghanistan, der Abzug der Amerikaner aus Afghanistan, wird hier wirklich im Lande als schlimm, als Schande betrachtet. Und sie hat das genutzt, kurz darauf einzugehen, aber um dann einen ganz anderen Punkt rauszuholen, nämlich dass Donald Trump die Taliban nach Camp David in den Präsidentensitz eingeladen hat. Und dann ist er wieder abgekommen von dem Afghanistan-Thema. Das wurde gar nicht weiter verfolgt. Und so ist es bei ganz vielen Themen gegangen. Auch die veränderte Haltung, die sie hat. Da hat er am Anfang versucht, bei den Themen Fracking oder in ihrer Wirtschaftspolitik, bei Migration, ein bisschen inhaltlich drauf zu drücken bei ihr. Aber er hat diese Dinge nicht weiterverfolgt. Er hat sie auch nicht sachlich immer wieder hochgeholt, sondern ist dann eben, und das war der Erfolg ihres Versuches, ihres dauernden Versuches, ihn zu reizen, ist dann eben in seine Tiraden abgedriftet, in Verschwörungstheorien und eben auch, und auch das war asymmetrisch, in ganz viele Lügen. Sie hatte das anfangs so etwas lapidar gesagt, in die Kamera gerichtet, Sie werden heute Abend einen Haufen Lügen hören. Das hat Kamala Harris immer wieder wiederholt. Und es war auch so. Und es war wirklich asymmetrisch. Sie hat manche Dinge nicht so ganz richtig dargestellt und auch manche Fragen nicht beantwortet. Aber sie hat nicht so dreist gelogen wie er.
An der Stelle passt vielleicht, dass wir kurz hören einen Ausschnitt, den viele als geradezu absurd wahrgenommen haben, gestern Abend, wo Donald Trump auf einmal aus heiterem Himmel einen Ort nennt, an dem angeblich Migranten dafür verantwortlich sind und durch die Straßen gehen und die Haustiere ihrer Nachbarn und der Menschen, die dort leben, essen würden. Und da hat er auch eine ziemliche Tirade abgelassen. Können wir uns gerade mal anhören.
In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
Ja, da muss man vielleicht sagen, Springfield, Ohio ist ein Ort, der, nachdem es dem Ort ziemlich schlecht ging lange Zeit, jetzt Aufschwung hat. Und das hat angezogen viele Arbeiter aus Haiti, die dort auch gebraucht werden in den Fabriken, wie es in der Stadt heißt. Und es gibt diese Verschwörungstheorie, die Donald Trump da gerade in der TV-Debatte wiederholt hatte, dass eben diese Migranten die Haustiere der Menschen in Springfield essen würden. Und der Moderator der Debatte gestern Abend, David Muir, sagte daraufhin, er habe mit dem City Manager von Springfield gesprochen und das sei absolut nicht wahr. Es gebe dafür nicht einen Beleg. Das ist eine Verschwörungstheorie, die in rechten Netzwerken kursiert und die Donald Trump gestern zur besten Fernsehzeit präsentiert hat als Wahrheit.
Und wie ich die richtig verstehe, ist Kamala Harris da jeweils sehr souverän mit solchen Ausfällen von Donald Trump, die wir vielfach erlebt haben, ganz souverän umgegangen.
Naja, sie hat ihn halt laufen lassen, weil er im Prinzip ihren Plan umgesetzt hat. Das war ja das Programm. Sie hat das gar nicht viel weiter kommentiert. Und sie ihrerseits ist ruhig geblieben an den Momenten. Es waren nicht so viele, wie man hätte erwarten können bei Donald Trump, weil der ist ja eigentlich ein erfahrener Debattierer, kann auch gut mit der Kamera. Aber sie ist ruhig geblieben, wenn er es dann geschafft hat, provokativ zu sein. Zum Beispiel als er hat sie beschimpft und hat gesagt, sie ist eine schlimme Marxistin und schon ihr Vater war ein marxistischer Wirtschaftsprofessor. Und dann ging es weiter. Sie hat dann nur geschaut, sie hat manchmal ein bisschen gelacht oder eher gegrinst. Aber sie ist nicht drauf eingegangen. Sie ist nicht über das Stöckchen gesprungen.
Dieser Teil der Taktik ist also aufgegangen, dieser Teil der Strategie, den sich Kamala Harris mutmaßlich ganz genau überlegt hat vorher.
Absolut.
Kommen wir zu dem anderen Punkt, den du erwähnt hast. Wir wissen, dass viele Leute das Gefühl haben, ja, sympathische Person kann ich mir vorstellen zu wählen, aber ich weiß noch viel zu wenig über Kamala Harris. Ich weiß noch viel zu wenig über das, was sie politisch machen will. Jetzt wurden in dieser Debatte ja viele, viele Themen angesprochen, von der wirtschaftlichen Situation über die Themen Abtreibung, Migration selbstverständlich, Gefahr für die Demokratie, außenpolitische Fragen. Hat sie denn diese Gelegenheiten oder diese Themen auch für sich nutzen können, mit diesem Ziel, den Leuten ein besseres Bild davon zu geben, wer sie ist und für was sie steht?
Ich glaube, das könnte ihr teilweise gelungen sein. Wobei wir immer festhalten müssen, gerade für ein deutsches Publikum, was ja von solchen Debatten in Deutschland doch eher was Programmatisches, inhaltlich Fokussiertes gewohnt und ist und das auch erwartet. Es ging bei dieser Debatte auch ganz, ganz viel um Stil, um Auftreten, um Stärke projizieren. Aber sie hat auch über Inhalte gesprochen und sie war stark bei den Themen, wo sie zeigen wollte, dass sie in die Mitte der Politik gegangen ist, weil vor 5 Jahren, als sie noch Präsidentschaftskandidatin ganz kurz selber war, da hat sie sehr linke Positionen vertreten. Das hat ihr Donald Trump auch versucht vorzuhalten, aber eben nicht systematisch und nicht sehr lange. Und sie hat eben gesagt, sie will Politik für die Mittelklasse machen. Sie hat ihr Programm für kleine Unternehmen vorgestellt, ihre Programme für Familien und für junge Hauskäufer. Sie war auch stark beim Thema Demokratie. Natürlich, das ist ihr Thema, das hat sie in den letzten Jahren ganz intensiv betreut, Abtreibung und das Recht eben auf den eigenen Körper, aber stark eben auch in den Punkten, wenn es zum Beispiel um internationale Politik ging, wobei das auch immer verbunden wurde von ihr eben damit, Donald Trump zu reizen, wenn sie sagte, die NATO-Verbündeten seien so froh, dass er nicht im Weißen Haus sitze, weil sonst wäre Putin schon in Kiew und Europa wäre bedroht.
If Donald Trump were president, Putin would be sitting in Kiev right now.
Das waren so die stärksten Punkte ihrer Präsentation.
Ist sie an irgendeinem Punkt mal in Schwierigkeiten gekommen? Hat Donald Trump an irgendeinem Punkt es erreicht, mit seinen Tiraden, seinen Falschbehauptungen, seinen Vorwürfen, seinen Anwürfen eine Wirkung zu erzielen?
Nicht damit. Den stärksten Moment hatte Donald Trump, für ihn traurig, nach 105 Minuten, wenn wahrscheinlich schon viele Menschen abgeschaltet hatten, als er in seinem Schlussstatement sagte, naja, jetzt hat sie all diese Versprechungen gemacht und hat gesagt, was sie alles machen will. Sie ist seit 3,5 Jahren Vizepräsidentin. Warum hat sie es denn nicht getan? Und ich bin sicher, das war ein Punkt, den haben ihm seine Wahlkampfmanager schon empfohlen, dass er den von Anfang an durchzieht durch den Auftritt, hat er aber nicht gemacht.
Mhm. Können wir uns auch noch mal gerade anhören.
So she just started by saying she's going to do this, she's going to do that, she's going to do all these wonderful things. Why hasn't she done it? She's been there for 3.5 years. We're a failing nation.
Ja, und was man vielleicht auch noch erwähnen muss, das Thema Einwanderung, Thema die unkontrollierte Einwanderung, was wirklich viele Amerikaner beschäftigt, das ist eigentlich Trumps Thema. Da kann er auf die Zeit von vor 5 Jahren verweisen, die viele Amerikaner so in Erinnerung haben, ach, da war einiges besser, ich hatte noch Geld auf dem Konto, es gab nicht diese ganzen Kriege überall in der Welt und wir hatten auch nicht so viel Migranten ohne Papiere im Land. Aber er hat diesen Punkt wenig faktisch ausgeführt. Er ist stattdessen immer wieder in Verschwörungstheorien verfallen, auch in Lügen, dass Millionen Krimineller jetzt Amerika überschwemmten und diese Dinge. Das heißt, er hat auch diesen Punkt, der eigentlich seiner ist, nicht machen können.
CNN hat eine Blitzumfrage gemacht unter Leuten, die diese Debatte gesehen haben. Da scheint der Ausgang klar. 63% der Zuschauer sehen Kamala Harris als Gewinnerin, nur 37% Donald Trump. Nun ist das ja nur ein Faktor in dieser großen Rechnung, die wir anstellen können. Also welche Wirkungen kannst du dir vorstellen, die so eine Debatte jetzt haben kann auf den weiteren Verlauf der Dinge?
Normalerweise in normalen Jahren sagt man, TV-Debatten, die bewegen mich viel. Aber das hier ist kein normales Jahr. Wir haben das ja gesehen, die erste Debatte, da ist dann einer der Kandidaten später ausgeschieden. Insofern, das mag schon etwas bewegt haben. Aber ich bin da vorsichtig, denn erinnern wir uns an 2016. Hillary Clinton hat da ganz klar die Debatte gegen Donald Trump gewonnen. Aber sie hat nicht die Wahl gewonnen. Und Kamala Harris, die hat das direkt nach der Debatte in einer Mail an ihre Unterstützer verbreitet. Sie hat geschrieben, das heißt jetzt nicht, dass wir die Wahl gewinnen. Und wenn wir uns die Ergebnisse angucken, das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es läuft wie immer auf ein paar, ja, lass uns 200.000 sein in den 7 wahlentscheidenden Swing States, weil eben das Wahlsystem der USA so ist, dass nicht jede Stimme leider gleich zählt. Das kann etwas bewegt haben, aber ob das dann in 2 Monaten noch anhält, da wäre ich eben auch vorsichtig, weil so viel passieren kann. Jetzt gerade hat sich gezeigt, heute Morgen kamen die Zahlen, dass die Inflation sich weiter abkühlt. Das ist eine gute Nachricht für Harris. Es kommt nächste Woche wahrscheinlich eine Zinssenkung. Das könnte auch eine gute Nachricht sein für Harris. Aber es können auch noch andere Nachrichten in den kommenden 8 Wochen kommen.
Einen letzten Punkt habe ich noch, Doris, nämlich unmittelbar nach der Fernsehdebatte ist dann ja etwas passiert, auf das viele, wahrscheinlich gerade unter den Demokraten, lange gehofft haben. Ein Popstar meldet sich zu Wort, Taylor Swift, und spricht sich klar für Kamala Harris aus. Und das auch noch mit einem ironischen Augenzwinkern in ihrer Mitteilung. Ist die Erwartung da zu groß oder kann das auch einen Schub geben, den Kamala Harris jetzt mit zuletzt nicht so ganz tollen Umfragewerten wirklich gut gebrauchen kann?
Naja, ich glaube, Kamala Harris kann alles gebrauchen. Und wenn jetzt ein paar der Swifties sagen, okay, wenn Taylor es sagt, dann wähle ich die Frau, dann ist das sicher nicht schlecht für sie. Aber ob das jetzt genau deckungsgleich ist mit den 200.000 Wählerinnen und Wählern, um die es geht in den Swing States, Kamala Harris wird es hoffen, aber sicher nicht dran glauben.
Doris, vielen Dank nach Washington.
Gerne.
Der Endspurt zu den Wahlen in den Vereinigten Staaten. Wer dazu noch mehr Stimmen aus dem Land selber hören möchte, dem will ich auch noch unseren Weltzeit-Podcast empfehlen. Und André Zanto ist einer der Hosts dort. Hi André, grüß dich.
Hi.
Also, was gibt's bei euch noch so alles zu hören vor dem Wahltag am 5. November?
Ja, wir hatten sonst immer eine ganz konzentrierte Woche davor, wo wir mehrere Themen eben da beleuchtet haben und haben uns dieses Jahr entschieden, das anders zu machen und seit dem Sommer immer schon alle 2 Wochen eben ein Thema rauszupicken für die Weltzeit. Wir hatten da zuletzt was zur Drogenpolitik, großes Problem in den USA, tausende Tote. Da haben Republikaner und Demokraten sehr unterschiedliche Ansätze, sage ich mal, ohne zu viel zu verraten. Und dann geht's natürlich immer auch um die Swing States. Jasper, du weißt es, im November wird dort dann wahrscheinlich entschieden, wer ins Weiße Haus einzieht. Wir waren da zuletzt in Arizona im Süden an der Grenze zu Mexiko, wo Kamala Harris ja den Erfolg von Joe Biden wiederholen will. Noch wichtiger wird dann vermutlich Pennsylvania im Norden. Da haben wir derzeit auch jemanden unterwegs, der eben schaut, wie kann dann dort eben auch J.D. Vance punkten, der aus dem Rust Belt kommt, der Vize von Donald Trump. Da wird es demnächst sicherlich interessant werden und da schauen wir dann demnächst hin.
Also jede Menge wirklich spannender Aspekte habt ihr euch da rausgesucht. Aber wir müssen natürlich auch sagen, so spannend die Wahlen in den Vereinigten Staaten gerade sind, im Weltzeit-Podcast kümmert ihr euch natürlich noch um ganz viele andere wichtige Themen. Gib uns einen Einblick.
Ja, wir versuchen die Welt als Ganzes so ein bisschen im Blick zu haben, also von Island bis Malawi, sag ich mal ganz platt. Die Entwicklung schauen wir uns an, damit man mehr mitkriegt, als so ein bisschen in den Zeitungen steht, zum Beispiel Biolandwirtschaft im Irak. Hat man wahrscheinlich noch nicht so viel gehört jetzt drüber, aber warum versuchen dort einige eben von den westlichen Pestizidimporten loszukommen? Oder wie ist es in einer KI-Fabrik in Uganda, wo man eben arbeitet für die US-Tech-Konzerne? Oder wir versuchen auch mal in größeren Zusammenhängen zu denken und Migration, da hatten wir eine größere Reihe in diesem Jahr. Da war eben die Frage, wie ist das geregelt auf der Welt eigentlich? Warum haben zum Beispiel Saudi-Arabien oder Indien Nein gesagt zur Genfer Flüchtlingskonvention? Andere Staaten wiederum ja. Was ist der Hintergrund? Zeigen wir auf in der Weltzeit. In mehreren Folgen haben wir gemacht in diesem Jahr, um eben so ein bisschen mehr die Zusammenhänge zu verstehen, weil die Welt ja wirklich sehr komplex ist und da hilft es eben, da ein bisschen mehr reinzugehen.
Und da hilft auch der andere Blick, wenn ich das richtig verstanden habe, manchmal auch der zweite Blick. Was auf der Welt los ist außerhalb von Deutschland, hört ihr in der Weltzeit. Am besten natürlich über unsere Deutschlandfunk-App. Vielen Dank, André.
Gerne.
Ist Deutschland heute wettbewerbsfähiger als 2021? Nein. Ist Deutschland heute politisch stabiler als 2021? Nein. Ihre Koalition ist keine Koalition des Fortschritts, es ist eine Koalition des Abstiegs in diesem Land.
Man kann es schon hören bei Alexander Dobrindt, dem CSU-Landesgruppenchef, am Vormittag in Berlin. Auch bei der traditionellen Generaldebatte über die Politik von Kanzler und Bundesregierung ging es hoch her. In der Leitung ist Frank Kaplan in Berlin. Grüß dich, Frank.
Jasper, hallo, grüß dich.
Lass uns mit dem Kanzler beginnen. Nach der Absage der parteiübergreifenden Gespräche zum Thema Migration und Asyl, gestern die Absage der Union und auch von CDU-Chef Friedrich Merz, da weiter mitzumachen. Ist der Kanzler darauf eingegangen? Wie viel Raum hat er diesem Thema gegeben?
Sehr viel Raum, würde ich sagen. Also dieses Thema hat diese Debatte in Gänze eigentlich bestimmt. Da sind alle Redner drauf eingegangen. Das war ja die große Frage, warum macht die Union das? Warum hat man die Gespräche gewissermaßen gestern platzen lassen? Und der Kanzler ist da sehr bald mit eingestiegen. Er war richtig on fire. Wir werden das jetzt gleich nochmal hören. Also ich habe ein paar Einspielungen dazu vorbereitet. Also Scholz sagte ja dann in Richtung Friedrich Merz, in Richtung des CDU-Vorsitzenden, Sie haben sich da in die Büsche geschlagen. Sie wollten doch überhaupt keine wirkliche Verständigung über die Migrationspolitik.
Sie können es nicht, das ist die Wahrheit. Sie sind der Typ von Politiker, der glaubt, mit einem Interview in der Bild am Sonntag hätte er schon die Migrationsfrage gelöst. So ist das nicht in der Wirklichkeit.
Ja, da kann man schon hören, wie hoch es daher ging im Bundestag. Und es ging dann weiter, dass eben der Kanzler einen Verdacht äußerte, den er nun bestätigt sieht. Er hat nämlich von Theaterinszenierungen des CDU-Chefs gesprochen. Also davon, dass er da gewissermaßen einen Popanz aufgebaut hat. Wir müssen uns jetzt als Demokraten einigen in der Migrationspolitik. Aber im Grunde hätte das doch alles nur wahltaktische, parteitaktische Gründe gehabt. Und Jasper, vielleicht kann ich das noch kurz einspielen. Darauf hat dann Merz wie folgt reagiert.
Die Behauptung, dass dies gestern hier eine Inszenierung von mir gewesen sei. Herr Bundeskanzler, ich kann es nicht anders sagen. Diese Behauptung ist infam. Sie ist infam.
Also da hörst du, da war richtig Zunder in der Debatte im Bundestag.
Es war ja so, dass der Kanzler hat reagiert auf Alexander Dobrindt, dem CSU-Landesgruppenchef, den haben wir am Beginn ja gehört. Und da war ja auch schon spürbar, dass das eine ganz schön scharfe Attacke ist, eine ganz schön scharfe Debatte, dass der Dobrindt da auch scharfe Töne anschlägt. War das, jetzt wo du auch Scholz und Merz eingespielt hast, war das ein bisschen die Atmosphäre heute, durchaus auch persönliche Angriffe, eine gereizte Stimmung insgesamt?
Ja, wobei ich sagen würde, also das hatte Friedrich Merz als Chef der Opposition so eingefädelt. Also dass der CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt gleich zu Beginn der Debatte gesprochen hat. Das erlaubte ihm Merz ja auf den Kanzler zu reagieren, auf das, was Olaf Scholz gesagt hat. Das hat er dann getan und das hat zunächst Friedrich Merz in einem sehr ruhigen und sachlichen Ton getan. Also ich hatte den Eindruck, dass Dobrindt fürs Poltern zuständig war. Du hast es eingespielt, also scharfe Kritik an der Ampel in Gänze, nicht nur in der Migrationspolitik. Und Friedrich Merz hat da erstmal den Staatsmann gegeben, hat dann zum Beispiel erklärt, man müsse sich gerade an dem heutigen Datum, an den 11. September 2001 erinnern, Terror gegen die USA, wir müssen uns immer wieder vergewissern, auf wessen Seite wir stehen. Das war dann eine Anspielung auch in Richtung AfD und BSW mit Blick auf die Kritik am Umgang mit Russland. Da hat er dann gesagt, wir können jetzt keine Friedensverhandlungen mit Putin führen. Das kann man erst tun, wenn der militärisch am Ende ist. Also da hat sich einer präsentiert, der gerne bald Kanzlerkandidat werden möchte.
Und der ja, wenn ich das richtig begreife, durchaus in einem Dilemma steckt in dieser Frage, ob die Oppositionspartei Union mit der Regierung zusammenarbeiten will bei diesem Thema Migration, was sie selber forciert Tag um Tag, weil ja die Gefahr besteht, dass wenn man dann zu gemeinsamen Beschlüssen kommt, auch die Union haftbar gemacht werden wird. Auch der möchte gern Kanzlerkandidat Friedrich Merz haftbar gemacht wird für das, was ab dann passiert. Also spielt diese Frage, welches Kalkül Friedrich Merz antreibt, bei dieser Entscheidung weiter mitzureden oder nicht mehr mitzureden, eine Rolle?
Ja, absolut. Völlig spielt das eine Rolle in jeder Hinsicht, würde ich sagen, weil er natürlich keine wachsweichen Kompromisse machen möchte, machen darf. Er ist viel gelobt worden in den eigenen Reihen dafür, dass er den Kanzler in den vergangenen Wochen ja vor sich hergetrieben hat. Friedrich Merz mit diesem bemerkenswerten Auftritt hier vor der Bundespressekonferenz, wo er eben dann angestoßen hatte, wir sind bereit zu einer Verständigung, wir müssen in der Migrationspolitik eben einen neuen Kurs finden, um der AfD und dem BSW den Wind aus den Segeln zu nehmen. Also da muss er jetzt was liefern, auch mit Blick auf den Rückhalt in den eigenen Reihen. Und das wird sein Handeln sicherlich bestimmen. Der Kanzler hat nochmal betont, die Tür ist nicht zugeschlagen. Das hat er heute so wörtlich gesagt, auch wenn Sie es mir nicht glauben. Sie können jederzeit wiederkommen. Wir können über das Thema Migration reden. Das haben andere dann auch versucht. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat zwar auch gesagt, das war ein großer Fehler, was Sie da gestern gemacht haben. Das schadet der Demokratie, dass Sie sich neuen Gesprächen, weiteren Gesprächen über die Flüchtlingspolitik verweigern. Aber man stehe bereit, da wieder auch mit der Union zu sprechen.
Und was ist das für ein Signal vom Kanzler selber, aus der Kanzlerpartei SPD und von anderen? Ist das Signal, wir wollen uns nicht nachsagen lassen, dass wir den Versuch, in einem breiten Konsens im Bundestag unter den demokratischen Parteien da voranzukommen, dass wir diesen Versuch von unserer Seite aus abgebrochen haben?
Ja, sicherlich ist das ein solches Signal. Auf der anderen Seite ist es aber auch das Eingeständnis, das weiß der Kanzler ja auch, dass er zwar jetzt morgen im Bundestag möglicherweise mit der Ampel, mit seiner Koalition ein Sicherheitspaket verabschieden kann, dass er Beschlüsse fassen kann über verschärfte Abschiebungen, über Kürzungen für Asylbewerber, Leistungskürzungen oder eben auch über verschärfte Grenzkontrollen. Aber in vielen Punkten braucht er ja eben auch die Bundesländer. Und da bedarf es ja eben doch der Zustimmung für den Kanzler durch die Union. Also da steckt sicherlich auch dahinter, er kann die Tür nicht völlig zuschlagen.
Und das heißt, wir werden uns auch weiter beschäftigen mit den schwierigen Fragen, die es rund um dieses Thema gibt, beispielsweise rechtlicher Art. Also was geht da europarechtlich eigentlich? Mit wem muss man da reden? Mit welchen Nachbarländern muss man sich über Abschiebungen für bestimmte Personen austauschen? Das alles bleibt uns jetzt erstmal erhalten, weil am Ende muss es dann auch, wie du sagst, durch den Bundestag und damit auch die Zustimmung kriegen von unionsgeführten Ländern.
Ja, absolut. Das ist zu befürchten. Die Debatte wird weitergehen. Und da möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen, den ich bemerkenswert fand. Auch Marco Buschmann, der Justizminister von der FDP, hat ja gestern gesagt, wir machen alles mit, jetzt mit meinen Worten gesagt, wenn es denn rechtlich umsetzbar ist. Also was die verstärkten Abschiebungen an den Grenzen angeht, da hat man ja auch das Problem, dass die Österreicher beispielsweise schon gesagt haben, wir nehmen solche Flüchtlinge nicht zurück. Das widerspricht dann auch allem, was man da möglicherweise tun will mit verstärkten Abschiebungen. Das könnte europäischem Recht widersprechen. Trotzdem sagt die FDP, wir sind da auch zu weiteren Gesprächen mit der Union bereit. Und da war, das würde ich jetzt auch nochmal gerne einspielen, da war eine Aussage von Bijan Djirsaray eigentlich bemerkenswert, dem FDP-Generalsekretär in Sachen Migrationspolitik. Der meinte nämlich das hier.
Es gibt keine Ampel in der Migrationspolitik. Wir als FDP stehen Ihnen weitaus näher als unsere geschätzten Kollegen von der Koalition. Deswegen müssen wir an der Stelle gemeinsam denken, Herr Merz.
Also ein Gesprächsangebot der FDP in Sachen Migration an den CDU-Vorsitzenden. Da konnte man ja schon fast den Eindruck gewinnen, dass die FDP nach weiteren Argumenten sucht, neben der Finanzpolitik vielleicht doch vorzeitig aus der Koalition auszusteigen. Also das fand ich schon bemerkenswert. Und der Kanzler selbst, dem hängt ja immer hinterher, dass er gesagt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Der ist jetzt aber in der Situation, dass er seine Koalition jetzt gerade beim Thema Migration wird zusammenhalten müssen. Und in Sachen Führung hat sich Olaf Scholz dann auch noch einmal geäußert.
Führung ist nicht, dass man auf eine Barrikade steigt, mit einer wilden Geste Forderungen erhebt. Führung ist, dass man sich umdreht und die eigenen Leute zu einem Kompromiss zu bewegen in der Lage ist. Das ist Führung, Herr Merz.
Das ist Führung, Herr Merz. Also ich mache es besser als Sie, hat der Kanzler da gesagt. Ob ihm das wirklich gelingt, da kann man noch Fragezeichen machen.
Mir hängt immer noch diese Äußerung von Bijan Djirsaray so ein bisschen in den Knochen, die du gerade eingespielt hast. Das ist ja wirklich eine Distanzierung im Grunde genommen, eine weitere aus den Reihen der FDP, was diese Gemeinschaft aus SPD, Grünen und FDP angeht. Das passt ja auch ins Bild, weil wir haben inzwischen alle begriffen, Dauerstreit ist inzwischen die Normalität in dieser Ampel. Spürst du auch in der Debatte heute nochmal die Kraft und den politischen Willen? Stehen da alle zusammen? Jedenfalls, wenn es im Moment um den Kanzler ist, kriegt er da die Rückendeckung aus der eigenen Koalition?
Das sehe ich noch nicht so. Also ich habe da auch Aussagen der Außenministerin von den Grünen, Annalena Baerbock, im Ohr, die ganz dezidiert gesagt hat, Schengen gilt weiterhin. Das widerspricht eigentlich dem, was die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD auf den Weg gebracht hat, mit Unterstützung eben des Kanzlers, dass man eben an den deutschen Grenzen verstärkt auch kontrollieren möchte. Annalena Baerbock hat da auch wieder verwiesen auf europäisches Recht. Da konnte man zwischen den Zeilen doch immer wieder raushören, dass man sich da in der Koalition noch längst nicht einig ist, wie das weitergehen wird. Aber klar, auch Olaf Scholz, auch der Bundeskanzler, kämpft um Rückhalt in den eigenen Reihen. Er hat eine schwierige Landtagswahl in Brandenburg vor sich. Wenn da die SPD die Regierungsverantwortung mit Dietmar Woidke, dem Ministerpräsidenten, verlieren sollte, dann könnte dann möglicherweise doch noch ein Aufstand in seiner Partei gegen ihn drohen. Also da versucht er jetzt auch mit diesem fulminanten Auftritt, Scholz on fire, haben wir zu Beginn gesagt, versucht er meiner Ansicht nach auch die eigenen Reihen, die sozialdemokratischen Reihen zu schließen. Aber er regiert natürlich nicht alleine und muss die Grünen und, wie wir eben gehört haben, auch die FDP weiter im Boot halten.
Frank, danke nach Berlin.
Ich danke dir.
Und das war der Tag für diesen 11. September 2024. Im Team heute Bettina Klein und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.